Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Die Vorpass-Boys sind wieder am Start. Ja, was für ein Champions-Cup-Finale. Erste Halbzeit ein Hin und Her, zweite Halbzeit ja, eher nicht so anschaulich, sag ich mal so. Wie fandest du das, Big G?
Ich habe es eben geguckt und ich habe es am Wochenende nicht geguckt, weil ich am kleinen Fahrrad-Event teilgenommen habe. Das heißt, ich konnte es jetzt, also ich habe es nicht live geschaut, sondern re-live geschaut. Das heißt, die Emotionen waren so ein bisschen mehr draußen und ich konnte auch manchmal stoppen und wieder zurückgehen. Das ist jetzt kein Burner-Finale gewesen, was großartige Werbung für Rugby war. Ich glaube, beide Mannschaften sind unter ihrem Potenzial geblieben. Sehr schwieriges Spiel für den Ref, um den mal in den ins Schutz zu nehmen. Ich weiß gar nicht, Highlight Reels, was man da wirklich reintun kann. Wie gesagt, beide Mannschaften unter ihren Möglichkeiten geblieben, unter ihrem Potenzial leider. Und Northampton ist noch mehr unter ihrem Potenzial geblieben, also hat noch weniger abgerufen. Das sind so meine übergreifende Gedanken, bevor wir jetzt ins Spiel einsteigen. Zum einen Zeitpunkt wusste ich nicht, ob es mehr Versuche gab oder ob es mehr Versuche gab, die nicht gegeben wurden, als Versuche, die gegeben wurden oder so. Aber nochmal, da konnte eigentlich der Ref nichts für, weil ich glaube, fast alle oder alle Versuche, die nicht gegeben wurden, hatten auch einen guten Grund. Es hätte vielleicht sogar noch mehr Versuche gegeben, die nicht gegeben hätten werden dürfen, wenn der TMO nicht irgendwo, wie man so schön sagt, auf Toilette war, irgendwie ein großes Geschäft Nummer zwei erledigt hat für eine halbe Stunde oder so.
Ja, also es gab schon also sehr viele Szenen, die wir Revue schauen mussten. Manche Sachen, ja, da habe ich das Gefühl, in der ersten Halbzeit wenig kam unter die Lupe. Bin positiv überrascht von Northampton. Ich glaube, das haben die relativ gut mitgehalten. Man muss halt schon sagen, die 8 Punkte am Ende ist schon relativ eng. Ich hatte gedacht, dass vielleicht in der zweiten Halbzeit Bordeaux ein bisschen mehr aufdrehen kann. Ist aber nicht der Fall gewesen. Und ich meine, Northampton hätte es auch verdient gewonnen. Ich glaube, Pollock war in der ersten Halbzeit relativ ruhig, aber kam viel mehr ins Spiel. Ja, was kann man noch zu sagen? Jalibert sehr stark. Luku hat das Spiel sehr gut geleitet, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Das, was quasi von der Bank von Bordeaux kam, war relativ stark, starkes Impact. Ich glaube, bei Northampton, also ich hatte einfach das Gefühl, dass sie durch die sehr frühe Auswechseln, Verletzungen, leider sehr viel umstellen müssten und dann fehlten denen das von der Bank sozusagen später. Ram war halt relativ schnell raus, Furbank war halt relativ schnell K.O. Deshalb ist er relativ viel umstellen und wie gesagt, dann fehlte diesen Impact später im Spiel. Auch solche Kleinigkeiten kann halt spielen halt so entscheiden.
Ja, Luku, ich meine, ich habe früher nicht viel, also sowohl von Luku als auch von Andrew, von Mitchell nicht viel gehalten, beide Scrum House von den beiden Mannschaften, die aber beide doch sich sehr verbessert haben in den letzten ein, zwei Jahren. Wie du sagst, Luku hat mehr das Spiel gemanagt als eigentlich Jalibert, der auch nicht als großartiger Game Manager bekannt ist, sondern eher als jemand für die Flash-Things, die in den Highlight-Reels auftauchen, so wie sein Versuch, der halt irgendwie steppt 10 Northampton-Spieler aus und macht einen Basketballpass, was zum Versuch führt, sage ich mal so. Das war für mich schon mehr oder weniger ein einzelnes Highlight, aber was halt so gefehlt hat. Also was im gesamten Spiel gefehlt hat, bis auf wenige Ausnahmen, waren mehrere Phasen, die man zusammenpackt, die einen Spielfluss ergeben. Weil entweder, also es sind so viele kleine Fehler passiert. Der Ball kommt aus dem Ruck raus, der Ball kommt aus dem Scrum raus. Scrum bricht zusammen, dreht sich vollkommen. Leute fangen den Ball nicht. Der Ball geht so oft nach hinten. So oft hat der Ref gesagt, ah ja, Ball went backwards, Ball went backwards. Und einige Male ist er eigentlich backwards gegangen, aber er hat trotzdem dann gepfiffen. Also es waren so viele kleine Fehler, die einfach den Spielfluss gestört haben. Aber jetzt, um nochmal auf Northampton zurückzukommen, was war denn der, na gut, okay, die Verletzung schon am Anfang, sehr früh, deine Hintermannschaft, die Spieler von der Bank sind vielleicht auch nicht so gut für 80 Minuten, aber was war Northamptons Gameplan irgendwie?
Ich weiß nicht so ganz, was deren Gameplan war. Die haben auf jeden Fall versucht, nicht einfach lose den Ball wegzukicken. Die wussten dann quasi schon, dass im Kontern oder Umschaltspiel, dass Biarritz und Pardo und so sehr gut sind. Die hatten relativ gut den Angriff von Bordeaux unter Kontrolle, würde ich halt sagen, in den meisten Fällen. Du hast ja erwähnt, dass Jelly Baby,
Einzelaktion, ja, mehr oder
ja,
weniger.
so quasi dieses Meisterwerk quasi hingelegt hat, sozusagen, um den Defense zu unlocken. Ich weiß halt nicht, kann der halt nicht so genau sagen, was der komplette Gameplan von Northampton war. Ist meines Erachtens aber trotzdem relativ gut aufgegangen, also was auch immer die vorhatten.
Okay.
Das Einzige ist, in diesem Hektik, also Hektik, diesen Power, was sie gleich von vornherein losgelegt sind, die sind ja eigentlich stark losgelegt, wie die Feuerwehr, sagt man, glaube ich. Und ja, ich weiß halt nicht, ob die so einen Schockmoment hat hinlegen wollten, aber das ist halt so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte mit den Verletzungen. Dann war es halt nicht möglich, so ein Tempo über das gesamte Spiel oder so ein System über das gesamte Spiel, 80 Minuten
Ja.
hinzulegen.
Ja.
Und wie gesagt, also zurück zum Punkt von vorhin, diesen zwei Verletzungen in der Hintermannschaft, zum einen fehlen halt die Leute später von der Bank, zum anderen müssen ja relativ viel umstellen in der Hintermannschaft. Und ich glaube, dementsprechend war es halt einfach so, dass in der zweiten Halbzeit, dass es nicht mehr möglich war, dass, sag ich mal, dass sie wussten, jetzt kommt irgendwie ein richtigen Power von der Bank und irgendwie so ein Geniestreik oder so. Und dafür war es halt einfach nicht mehr, da war so Akku quasi ein bisschen leer oder die Ideen gingen halt so ein bisschen aus. Man muss halt so Hinterkopf behalten, Northampton Meister in England letztes Jahr, dieses Jahr eher so auf den Abstiegsplätzen tatsächlich.
Wenn es welche geben würde, ja.
Genau, und ich weiß halt nicht so ganz, ich glaube zum Teil, dass sie halt nicht immer so die Top-Leistung abrufen könnten, aber zum Teil haben sie auch mit größeren Verletzungen zu tun. Furbank war zum Beispiel jetzt länger hart raus und ist als schon ein Schlüsselspieler bei denen. Mitchell war auch ab und an verletzt, auch so ein entscheidender Spieler bei denen. Ich glaube einfach, dass denen den gesamten Kader gefehlt hat. Also diese One-Off-Matches, genauso wie Spiel, wo der quasi auf den emotionalen Level waren für Leinster, das Leinster-Spiel, kann man abrufen, aber jedes Mal ist es halt schwierig, nur auf diese emotionale Ebene zu kommen. Ich glaube, es hat einfach so ein bisschen gefehlt, ein, zwei Leute von der Bank, die vielleicht noch diese Erfahrung von solchen Spielen haben, auf dem Level und besonders gegen solche Gegner. Es haben jetzt gezeigt, dass wirklich viele Mannschaften Problematiken haben mit der Angriff von Bordeaux. Deshalb, wie gesagt, um deine Frage zu beantworten, weiß ich nicht genau, was der Gameplan war. Also auf jeden Fall Schock, gleich loslegen, Attacke. Das war der Gameplan, aber was war das gesamt 80 Minuten? Weiß ich nicht, aber keiner kann damit planen, dass du gleich im ersten Aktion einen Spieler verlierst und relativ früh dann den zweiten Spieler verlierst.
Ja. Wie viel Referee-Entscheidungen sind vielleicht gegen Northampton? Wie viele 50-50-Entscheidungen sind gegen Northampton gegangen, die vielleicht auch dazu beigetragen haben?
Nicht. Ich glaube, ja, ich habe ja heute so einen anderen Podcast aus Irland gehört und da würde ich auch so zustimmen, wenn du jetzt jeden Kontaktpunkt unter die Lupe nimmst, wurdest du halt als
Ja.
Straftritt fast an jede Gedränge, an jeden Kontaktpunkt finden. Deshalb weiß ich ja halt nicht, ob es richtig ist, alles unter die Lupe zu nehmen. Ich fand in der ersten Halbzeit, es gab so ein paar Sachen, die nicht, also die nur kurz in der Zeitlupe kamen, wo ich gedacht habe, uff, warte mal, das ist vielleicht irgendwie doch Schulter zum Kopf oder so. Ich weiß halt nicht. Ich hatte das Gefühl, in der ersten Halbzeit war der TMO vielleicht nicht so ganz da oder war, vielleicht
Ja.
kam er spät zum Spiel. Und um das auszugleichen, hat er dann dementsprechend in der zweiten Halbzeit richtig Gas, gegeben. Weiß ich nicht. Ich glaube, das Spiel hier heute ist nicht gewonnen oder verloren von
Ja.
TMO oder Schiedsrichterentscheidung. Wie gesagt, viel mehr ist es einfach der Kader von Northampton. Man einfach nicht mithalten mit dem von Bordeaux. Also, Tamfonina kam von der Bank. Also ich meine, was ja so, die haben schon relativ guten, breiten Kader und wir haben ja gesagt, diesen absoluten Genie-Moment von Jalibert, das Fine Margins. Also ich glaube, es ist nicht der Schiedsrichterentscheidung oder TMO, sondern eher
Ich
so wirklich Fine Margins.
nehme den nicht falsch verstehen, ich nehme den Schiedsrichter auch eindeutig in Schutz oder beziehungsweise nicht in Schutz, aber es gibt natürlich einige englische Medien, die sowohl direkt danach als auch in den Tagen danach natürlich da immer wieder ein, zwei Sachen gehighlightet haben. Und auch die Kommentatoren waren natürlich englisch und haben auch einmal manchmal die gewisse Neutralität vermissen lassen. Wie gesagt, ich glaube, es ist unglaublich schwer, dieses Spiel zu referieren. Also weil es halt so viele Entscheidungen war, so viele hohe Bälle, so viele Pässe, die knapp forward waren oder nicht. Du musst als Referee also so viel Entscheidungen treffen und der arme Mann musste eine Menge Entscheidungen treffen, ja. Und wie du sagst, man kann nicht alles richtig hinbekommen und es ging in beide Richtungen. Ich denke auch nicht, dass den Riesenunterschied gemacht hat. Es ist eher, wie du sagst, genau wie du sagst, Northampton hat Erfahrung mental und ein paar Spieler gefehlt halt. Leider. Ich glaube, stell dir mal vor, ein Full-Strength Northampton-Team mit allen Leuten, die auch nicht nur George Fairbank, der irgendwie seit Dezember nur zwei Spiele gemacht hat und dann auch noch verletzt vom Platz muss oder so. Stell dir vor, alle sind völlig fit und haben viel Spielerfahrung in K.O.-Games und. Was
Ich
das vielleicht für ein
meine,
Spiel gewesen wäre.
Augustus hat gefehlt und er war wirklich so ein
Ja.
Entscheidungsträger und Ballträger quasi in dem Spiel gegen Leinster. Also das ist ein wirklich großer Verlust. Vorbank, also mehr oder weniger gefehlt. Handy fehlt zum Beispiel, ist auch ein ziemlich geiler Eckspieler. Ja, müssen wir halt nicht alle auflisten, aber ja.
Bordeaux hat, glaube ich, für die Statistik an Encounter-Rucking im European Champions Cup, wenn ich mich recht entsinne. Und ich hatte auch das Gefühl, dass deren Forwards durch die Bank, sowohl die gestartet sind, als auch die von der Bank kamen, ne? Tammy Ifunah, dass die ein bisschen stärker waren als die Northampton Forwards und auch ein bisschen bulkiger aussahen, ein bisschen muskulöser. Alle hatten so 10%, 15% mehr Masse. Und das macht dann halt das gesamte Spiel über doch was aus. Ne? Also manchmal ist das Gefühl, Northampton ist nicht so einfach über die Gainline gekommen, konnte nicht irgendwie so schnell einen Ball produzieren wie in den ersten anderthalb Minuten. Das ist dann Bordeaux doch leichter gefallen. Ja, Bordeaux, 2006 gemerged aus zwei Vereinen, hat in der Pro D2 dann 5 Jahre gespielt, bevor man irgendwie, glaube ich, 2010 oder 2011 überhaupt aufgestiegen ist. Ich meine, einige BBC schreibt von French Giants, dann denke ich so, naja, also French Giants, selbst die Meisterschaften dieser Bordeaux-Vereine liegen 100 Jahre zurück. Also es ist nicht so, dass hier Bordeaux irgendwie, dass dieser Verein die letzten 100 Jahre das französische Rugby geprägt hat. Mich würde da
Nee,
viel von der
ich glaube,
Geschichte
es hat
interessieren.
viel mehr mit dem Kaufkraft und sowas her haben, was sie
Ah,
quasi ein
okay.
bisschen aufgestellt haben, die Leute, die dran gehören. Also ich meine, Penaud zum Beispiel kam von Clermont. Also das wäre halt schon, Clermont ist schon relativ etabliert und vor einigen Jahren spielte immer mit um dabei, dass sie quasi solche Leute anwerben oder ranlocken könnten, das Ganze Trainerteam ist da quasi dann auch in den letzten Jahren zusammengestellt, wahrscheinlich auch so eine gute Kaufkraft dahinter. Die haben ausgewählte Top-Leute halt auch rangeholt. Jalibert ist quasi von dort quasi dort groß geworden. Aber sonst haben wir relativ guten Leuten sozusagen, ich meine, Samu und solche Leute rausgepickt, so ein bisschen der Basis zu erweitern. Ne?
Ja, die letzten 5 Jahre drei verschiedene französische Teams gewonnen. Davor waren es, glaube ich, erstmal nur Engländer und Iren. Das ein bisschen verschiebt sich da was vielleicht im europäischen Club Rugby und auch auf international. Naja, gut, das eine ist vielleicht die Folge vom anderen. Französische Nationalmannschaft wird besser aufgrund besserer Clubs und so weiter und so fort.
Frankreich hat 14 professionelle Mannschaften, Irland 4.
Ja, man kann Pro D2 auch dazu zählen. Also sind ja, ist ja auch professionelle Mannschaften. Sogar
Segel.
darunter würde ich fast sagen. Ah, ich glaube, Pro D2. Ich habe eben noch einen Artikel irgendwas gelesen mit englischen Spielern. Für die ist Pro D2 ein Segen, weil die selbst zweiklassige englische Spieler können mehr verdienen in der Pro D2 als irgendwo im Champions, also was auch immer die zweite Liga dann nochmal genannt wird, in England. Muss ich aber nochmal reinschauen. Ja. Damit ist das größte europäische Club-Event für diese Saison Geschichte. Challenge
Jetzt.
Cup, Bath hat gewonnen, wir haben die Highlights angeschaut, aber ich glaube, darüber müssen wir jetzt nicht
Nächstes
machen wir
Jahr
vielleicht nochmal
ist
was anderes.
die Champions Cup Finale in Bilbao und habe jetzt von Friend of the Pod Vivian gehört, Bilbao, schöne Stadt, kann man machen. Also hatten wir vielleicht auch vor, mit ein paar Leuten dahin zu gehen, könnte man als Ausflug vorpass dos Bilbao nächstes Jahr.
Oh, schon mal einspeichern? Datum
Ja,
muss ja
ich
schon
meine, du
feststehen,
schuldest
ne?
mir einen großen Trip. Also ob es Frankreich oder Spanien, Hauptsache Italien.
Ja, apropos großer Trip. Ich bin jetzt das nächste Wochenende leider nicht, habe leider keine Zeit, aber es sind halt Semifinale in Pro D2 und auch Access-Finale, also Semifinale Pro D2 zum Aufstieg in Top 14. Und das Finalmatch von National, um in die Pro D2 zu kommen. Da könnte man Freitag, Samstag, Sonntag gute Zeiten in Frankreich verbringen.
Ja.
Brive spielt unter anderem, das ist ja, wie heißt Old Mate von Northampton? Backrower.
Courtney Lord.
Courtney Law ist sein Fall, ne? Er könnte schon dann in seiner zweiten Saison in Frankreichs Topklasse wieder auftauchen. Und natürlich vielleicht auch nochmal sein Gehalt nochmal verbessern, wer weiß.
Er war ein Fußballgott und ein verlorener Sohn. Ein Genie am Ball und ein Getriebener im Leben. Diego Maradona. Mehr als ein Spieler. Er war Hoffnungsträger, Heiliger, Sünder, Ikone und Gefangener seiner selbst. Hier der Junge aus den Slums von Buenos Aires, der barfuß mit Orangen jonglieren konnte. Dort der Mann, der sich von der Welt vergöttern ließ, bis er an dieser Rolle schließlich zerbrach. Diego Maradona, der Mythos, der sich selbst auffraß. Die neue Folge der 100 Fußballlegenden, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, was
Ich
hast
war
du
am
am Wochenende
Wochenende,
gemacht? Ja?
ganz fleißig, auch natürlich neben meiner anderen väterlicher Verpflichtung. Könnt ihr Sonntag unser Frauen-Siebener-Team unterstützen am Seitenrand in der Qualifikationsturnier für die deutsche Meisterschaft, beziehungsweise dieses Jahr ist das ganze Thema, ja, was sind die Endspiele, so, das habe ich letztes Mal schon vielleicht erwähnt, ein bisschen anders. Sonst gibt es immer Mitte Juli Deutsche Meisterschaft. Dieses Jahr gibt es Anfang August dann quasi die wirkliche Top-Platzierung. Das heißt dann, wie hieß es nochmal, The Finals oder so. Du hast es letztes Mal geguckt in Dresden.
Ja.
Kommt auch im ZDF. Aber egal, hin oder her. Wir als RK durfte am Sonntag diesen Turnier hosten, quasi ausrichten für die Qualifikation. Also es gab 8 Mannschaften. Im Süden gab es auch dann ein Qualifikationsturnier, 8 Mannschaften und die besten 6 kommen weiter, also für die deutsche Meisterschaft dann 12 Mannschaften. Und genau, wir haben dann im Finale gespielt gegen Germania Liszt. Frauen, ganz, ganz ganz gutes Spiel. Wetter war so ein bisschen durchwachsen, leider.
Ja, man hat es gesehen im YouTube-Video, da den Regen, da kam schon einiges an Regen runter.
Ja, genau. Das war schon, also am Anfang des Tages war besser, aber dann zum Nachmittag kam echt schon einiges an Wasser runter. Aber genau, gab schon echt coole Spiele. Wir haben in unserer Gruppe, also das erste Spiel gegen Hannover Unicorns gewonnen. Vielleicht muss ich nochmal nachschauen, vielleicht 48-0. Dann gegen Köln, glaube 26-5. Und dann gegen Kiel 32-0. Und damit für das Finalspiel quasi qualifiziert. Und Germania hatte in deren Gruppe, wie nannten die nochmal, St. Pauli, Münster und wer war noch mit am Start? Dresden. Nicht Dresden mit? Genau. Genau, im Endspiel dann war es halt wir, RK gegen Germania. Vorher gab es das Spiel Köln gegen Dresden, das ging um Platz 3 und 4 dann letzten Endes. Und das ging in der Golden Point nur auseinander, weil relativ zum Schluss, also es
Weiß ich.
führte, Köln, nee, führte Dresden 12-5, nee, oder 12-7, weiß nicht mehr genau, aber am Ende hatte Köln noch den Ausgleich geschafft. Dann war es 12-12 und dann war es so quasi Golden Point. Und Köln hatte relativ zeitig dann gleich vom Ankick, wenn ich mich recht erinnere, dann Versuch gelegt, in ganz, ganz enge Kiste auf jeden Fall. Und genau damit wurde Köln Dritter, Dresden Vierter. Genau, in unserem Spiel, dann Finale, ja, weiß ich nicht, habe ich jetzt nochmal so ein bisschen angeschaut. Du hattest jetzt auch, habe sie eben geschickt. Wir haben drei Versuche kassiert in der ersten Halbzeit. Und ja, also manche waren halt ein bisschen, ja, müssen wir ein bisschen. Müssen nicht ins Detail reingehen, aber manche hätten wir vermeiden können. Manche waren echt gut ausgespielt von Germania natürlich. Keins erhöht sozusagen, also stand 15-0 zur Halbzeit. War theoretisch alles drin. Wir hatten auch viel Ballbesitz. Das ist wahrscheinlich das Traurigste in der ersten Halbzeit. Obwohl wir dreimal kassiert hatten, hatten wir trotzdem einiges an Ballbesitz, Straftritte für uns etc. Sind rausgekommen, haben richtig losgelegt. Julia und Lina haben dann zwei tolle Versuche gelegt, nur eine erhöht, also stand dann 15-12 und da war theoretisch alles drin. Die zweite Erhöhung ging halt nicht rüber, sonst wäre es 15-14 gewesen, da wäre es richtig eng gewesen. Dann hat der Germania einen vierten Versuch gelegt, dann 20-12 und dann, glaube ich mal, war es schwierig, weil man wusste, okay, wir haben kaum noch Zeit und müssen halt zweimal noch punkten. Was einfach nicht mal drin war und dann hatte, glaube ich, mal der Mann noch mal so eins draufgelegt. Genau, und dann war es gegessen natürlich das Thema, aber ganz gutes Spiel, ganz gutes Level, einiges an Zuschauer hat dabei und glaube hat damit mit dem, also für uns den zweiten Platz, gute Vorbereitung für die DM, was dann wie gesagt Mitte Juli kommt. Unsere Frauen gegen auch noch, so, wenn ich mich nicht täusche, zum Kiel Skiweitercup wollen die da so mit ein bisschen Team dahin gehen. Auch das ist irgendwann im Juli, weiß nicht genau welches Datum, muss man rausschauen. Ich bin leider so ein bisschen mit anderen Themen hier beschäftigt, aber 7. Rugby ist auf jeden Fall voll im Gang und genau, ganz cooles Wochenende für uns. Wie gesagt, außer das Wetter war alles gut. Ich habe einen ganz leckeren Guinness Chocolate Cake gebacken. Kam gut an. Ich habe immer
Nice.
wieder selber das promoted, vorne am Kuchenstand. Oh, krass, der sieht gut aus. Boah, der Kuchen, oh, krass. Der Kuchen, boah, ist auch schon ausverkauft, oder? Irgendwann waren die Leute aufgenervt. Genau.
Überraschung.
Ja, du hast das Spiel mal angeschaut. Du hast das Finalspiel. Was sind deine Eindrücke?
Die Kameraführung war jetzt nicht so einfach, das, also weil es ja fast aus von derselben Ebene war. Donne. Aber gutes Spiel. Also, wie du sagst, ein paar Versuche, also die man da am Anfang bekommen hat, hat man vielleicht zu einfach kassiert. Das ist so meine. Deswegen habe ich auch gesagt, zweite Halbzeit, gutes Comeback, mehr oder weniger. Aber Siebener, auch wenn das dein Ding ist und du da auch trainierst und das finde ich alles gut, aber ich schaue es mir einfach nicht so oft an.
Sieben ist halt auch nicht so wirklich mein Ding, aber das ist quasi eine super Basis für die
Ja.
Frauen grundsätzlich. Und ja, 15 ist einfach too much travel für mich, für meine Verpflichtung. Aber sonst 15er mache ich halt natürlich lieber. Und 7 ist so taktisch mäßig, ich bin nicht so fit. Aber für die Frauen ist es eher so diesen Skills und ich bin auch mehr zuständig für die. Für die Anfängerinnen sozusagen, aber ja, weißt, was du meinst. Manchmal muss man einfach so ein bisschen besser eine Basis schaffen für solche Spiele, aber dafür, wir arbeiten dran. Ich muss auf jeden Fall einen Shoutout geben, grundsätzlich jetzt komplett anderes Thema an Manu, eine ganz begeisterte Hörerin, Zuhörerin aus Österreich, hört einfach nonstop jede Folge und hatte ich sagen, also sollte ich halt auf jeden Fall so ein kurzes Hallo sagen von uns beide. Also du kennst ja noch nicht, aber
Mir noch nie von gehört. Das ist auch das, du hast noch nie davon erzählt. Also das ist
ja,
echt für mich
also
auch
top
überraschend.
hören. Also wirklich, manchmal hört sie die Folgen halt zwei, dreimal an, weil es einfach zu toll ist.
Das kann ich mir schwer vorstellen.
Ja, ich mich auch. Was gibt's noch? World Rugby, irgendwas?
Wo fängt Warren Gatland jetzt an?
Ach so. Wow, Big News. Hast du da
Ach,
irgendwas
du weißt
gehört?
das gar nicht.
Ne.
Ah, okay, kleines Ratespiel. Keine, also, na, ich darf jetzt nicht zu viel weggeben,
Ach
weil das ist ja
so, vielleicht
aufregend.
übernimmt der von der Dude, der bei den Chiefs jetzt geht, nach Monster?
Ich glaube, du wirst es, nee, wenn du es nicht gelesen hast. Also, okay, es ist keine Tier One Nation. Also, damit fällt Neuseeland schon mal raus, egal ob Club oder Nationalmannschaft. Okay, kein Tier
Aber
One.
ist es ein Clubmannschaft?
Es ist eine Clubmannschaft
Ach so,
und er ist
Japan.
sowas, eine Art Technical Advisor. Es ist kein Tier One und auch kein Tier Two. Er ist so eine Art Technical Advisor und kommt jetzt, wird jetzt reingeholt, sage ich mal so, um zu begleiten für eine sogenannte Playoff-Phase. Also er ist Advisor zum Head Coach. Also kein Tier One, kein Tier Two. Wie viele Playoff-Phasen
Zählt für
Club
dich
Rugby?
Kanada als Tier 2 oder so? Ich weiß nicht, was du als
Es
Tier.
ist nicht Kanada, außerdem haben die, glaube ich, noch nicht mal einen Wettbewerb, soweit ich weiß. Wenn, dann haben die ein Team, was in der MLA spielt. Okay, er hat
Also.
die Nation, von der ich rede, hat bei der Weltmeisterschaft mehrmals teilgenommen.
Rumänien. Ah, ne. Auch falsch.
Außerhalb von Europa.
Mehrmals
Also es ist
teilgenommen,
Tier
nicht Tier
3
1.
oder lower. Es ist nicht die Nationalmannschaft, aber das Land hat schon bei der Weltmeisterschaft teilgenommen.
Uruguay?
100% richtig. Good old Warren Gatland nimmt eine Taken up an advisory role in Uruguayan Rugby 3 months after ending his second spell as Wales Head Coach bei der Mannschaft Peñarol. Super Rugby America Semifinalist Peñarol announced a short term role on social media declaring welcome Warren Gatland. Also
Jesus.
ich meine, ich wusste, dass diese Competition noch irgendwie existiert. Hab da auch mal kurz reingeguckt, aber ich meine, ich kann nicht noch mehr Rugby schauen. Und dann auch noch irgend so eine drittklassiger Wettbewerb in Südamerika, obwohl der vielleicht gar nicht so schlecht ist, ne? Den konnte ich mir dann auch nicht anschauen. Aber ich dachte, ich frag mich, wie viel die zahlen. Oder ob vielleicht zahlen die auch gar nichts und er hat einfach mal Bock, 3 Monate in Uruguay rumzuhängen.
Es kann aber auch sein, dass er es halt gar nicht vor Ort macht oder sowas. Ne? Es gab auch so, weiß nicht, wann
Drei
das war.
Monate nicht vor Ort?
Ja, aber es gab auch, jetzt, ich versuche jetzt nochmal, ich bin mir nicht mehr so sicher, in der Vorbereitung für die letzte WM habe ich das Gefühl, jetzt müssen wir mal recherchieren, dass Rory Best bei irgendeiner Mannschaft auch als Advisor war und ich glaube, er war gar nicht da oder nur einmal. Vielleicht war es
Naja,
Amerika, Kanada oder
also das wäre
sowas.
ja skurril, wenn da die Mannschaft jetzt die Playoff-Phase erreicht hat. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie lang die Playoffs sind. Aber wenn er jetzt für 3 Monate angestellt ist, dann muss er vielleicht nicht für 3 Monate da sein. Aber da sollte er zumindest für die Playoff-Phase, wenn er Advisor zum Head Coach ist, soll, ich meine, die werden ihm ja wohl ein paar Erste-Klasse-Flüge oder Business-Class-Flights nach Uruguay sponsern können und ihn in ein halbwegs vernünftiges Hotel stecken. Irgendwer, da werden vielleicht auch irgendwelche Brown Paper Bags, durch die Gegend geschoben. Also ein bisschen unter der Hand. Gut.
Ja, Überraschung für mich, habe ich gar nicht mitbekommen.
Genau. Ja, lass uns mal Schluss machen. Für heute reicht's auch. Wochenende, ja, wie gesagt, französisches Rugby, USC fangen, glaube ich, die Playoffs an. Premiership, die letzten
Ja.
Spiele, wenn mich nicht alles täuscht. Bin gespannt, was wir schauen können.
Ja. Treffen wir uns vielleicht
Okay.
nächste Woche, machen wir auch so einen kurzen Wrap-up. Aber erstmal muss es ja für heute reichen. Wenn es Fragen gibt, natürlich fragen@opas.de, da lesen wir auch gerne eure
Und
Nachrichten.
bewertet uns bei Spotify und Apple Podcasts und abonniert uns.
Genau, und tell your friends. Also, bis bald, wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.